Hallo?
Ja, hallo, hier ist Netflix. Sind wir da bei David Benioff und DB Weiss?
Ja, da sind Sie richtig, ja?
Ja, Sie haben ja das Game of Thrones-Finale so wunderbar verkackt und jetzt hätten wir hier noch 160 Millionen auf der hohen Kante. Haben Sie vielleicht noch irgendeine Idee?
Ah, ich schau mal mein Bücherregal. Zitin Liu, die drei Sonnen. Wie wär's damit?
Gekauft.
Jemand oder etwas hat es auf Wissenschaftler abgesehen.
Sie wollen unsere Fähigsten und Findigsten. Hinter allem steht irgendwer.
Und mit dieser, ja, 100%, nicht ganz 100%igen Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte der Serie, um die es heute gibt, begrüße ich euch da draußen, liebe Menschen, zur neuen Folge der Kinotagesstätte. Ja, wir sind mal wieder viel zu spät dran, denn während da draußen schon die nächste Hype-Serie durchs Internet geprügelt wird, nämlich Fallout bei Amazon Prime, sprechen wir heute über die letzte Hype-Serie, Three Body Problem, auf Netflix. Und die habe nicht nur ich geschaut, sondern auch der gute Yannick, der endlich mal wieder dabei ist. Hallo.
Ja, hallo. Du hast mich ja vor 2 Wochen ist es schon wieder her, gefragt, hey, hier, hast du von dieser Serie gehört? Und ich dachte so, nicht unbedingt. Und dann meintest du, ja, das ist hier diese neue Serie von Benioff und Weiss. Und ich hatte irgendwie schon seit längerem mitbekommen, dass sie sich diesen Stoff, diese Tri-Solaris-Trilogie vornehmen wollten. Das ist ja so ein riesen, auch so ein neuer heiliger Gral in der Science-Fiction-Bubble. Mhm. Ich habe aber aus irgendeinem Grund nicht diese Connection zwischen Three-Body-Problem, also dem Titel der Serie, und Die drei Sonnen, wie das erste Buch heißt, gemacht. Ich habe nämlich dann erst die erste Folge gesehen und dann erst gemerkt, oh Moment, ich habe das Buch im Regal stehen und noch gar nicht gelesen. Und habe ich das angefangen, jetzt auch noch zu lesen. Aber bevor ich davon ein bisschen erzähle, wie war es bei dir? Also hast du schon vorher davon gehört?
Ich habe schon vor Jahren mal von Die drei Sonnen gehört. Gab eine gute Freundin, die mich mehrfach auf das Hörspiel von der ARD hingewiesen hat. Und ich hatte das auch angefangen, 2 Folgen gehört, aber dann ist es auch nicht hängen geblieben, weil der Einstieg jetzt auch nicht unbedingt schon das andeutet, worauf es dann später noch hinausläuft. Also diese Geschichte nimmt doch im Vergleich zu dem, wie es anfängt, eine recht überraschende Wendung insgesamt. Und jetzt ist halt, na, also der Name natürlich Weiss und Benioff und Weiss, obwohl mir das auch erst dann, als ich die erste Folge geschaut habe, aufgefallen ist, dass das das neue Projekt von denen ist. Aber ich meine, die Game of Thrones-Macher, so schlimm das Finale auch in manchen Augen war, in vielen Augen war, das ist ja trotzdem, die haben die ja irgendwie Popkultur groß geschaffen. Insofern beachtenswert, was sie da als nächstes machen. Und ja, dann auch hat es bei mir 2-3 Folgen gedauert, bis ich diese Connection zu Die drei Sonnen hatte. Und das Buch war mir bekannt, sagen wir mal so, dass es das gibt.
Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, weil ich vielleicht auch nicht zu viel Netflix schaue, aber die Serie kam so ein bisschen aus dem Nichts. Also beziehungsweise ich wusste, dass sie eben diesen Stoff behandeln. Aber als sie dann jetzt schon da war, war ich dann doch so, ah, okay, krass, das ist schon so weit. Ich weiß auch nicht, ob sie da ein bisschen versucht haben, die Werbetrommel bezüglich Benioff und Weiss ein bisschen flach zu halten, eben wegen dem ganzen Backlash, den es dann nach Game of Thrones gab. Ich weiß nicht, ob du da mehr Werbung wahrgenommen hast.
Auch nicht, aber ich glaube, ich bin noch nicht so wirklich in dieser ganzen Netflix-Werbemaschinerie drin und habe immer auf dem Schirm, was da jetzt neu ist. Das ist ja auch einfach so viel inzwischen. Deswegen ist es ganz natürlich, dass man da den Überblick verliert und gar nicht mehr mitbekommt, was ist jetzt als nächstes Großes geplant. Ich habe auch das Gefühl, die machen in letzter Zeit so ein bisschen, ja, fast nicht ganz, aber so ein bisschen Shadow-Drop-mäßig, ne? Also, dass Sachen halt einfach erscheinen, ohne dass vorher noch Marketing für gemacht wird und dass sie dann das Internet quasi den Hype und die Werbung für sie machen lassen, wenn es halt gut ist oder wenn es polarisiert. Aber ja, ich bin dann halt von einem Kumpel und von meiner Mutter tatsächlich auf diese Serie gestoßen worden und dann habe ich da mal, oder dann haben wir da mal reingeschaut und waren doch relativ schnell gehookt, weil diese Serie doch die Qualität übernimmt, so von Game of Thrones, die spannungsgeladene Exposition, die einen reinzieht, das bekommt sie ganz gut hin.
Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen, weil, also als du mir dann davon erzählt hast, wusste ich erstmal nicht, okay, interessiert mich das überhaupt, aber ich bin schon, ich habe schon, ich mag schon Science Fiction und dann habe ich mal in die erste Folge reingeschaut und war dann natürlich auch hooked. Also es macht natürlich auch wieder einige Fässer auf und es macht Mysterien auf und man fragt sich, okay, was passiert so ein wenig? Und als ich dann eben erfahren habe, okay, das ist das Buch Die drei Sonnen ist die Vorlage, habe ich mich dann erstmal ins Buch gestürzt und habe die Serie erstmal pausiert tatsächlich.
Ach, du hast, okay, okay.
Und dachte mir, okay, das geht sich noch zeitlich aus. Und ja, ich will nicht zu sehr vorweggreifen, aber ich glaube, bei der Serie oder bei dem Stoff, das hat nicht so geholfen. Also ich hätte, ich glaube, andersrum, wenn Leute da draußen sind, die vielleicht erst die Serie schauen wollen und dann das Buch, denen sei hiermit gesagt, ja, mach das lieber so rum und nicht so wie ich, weil ich habe jetzt ewig nicht mehr diese Erfahrung gehabt, zu sagen, okay, ich habe das Buch direkt vor etwas gelesen, weil ich habe dann die ganze Zeit natürlich abgeglichen. Und die Serie kürzt ja schon extrem herunter und hat auch ein enormes Tempo, vielleicht nicht immer so in der Atmosphäre, aber so allein, was alles passiert innerhalb von wenigen Folgen. Da werden wir ja gleich noch mehr drauf eingehen. Genau, und dann habe ich mir heute für heute Morgen sogar noch die letzte Folge aufgehoben. Das heißt, ich habe auch jetzt noch mal ein bisschen frische Eindrücke, die ich jetzt heute hier noch verarbeiten kann. Genau.
Ja, zwei Disclaimer vorab. Also ihr habt schon gehört, Janik hat das Buch gelesen. Ich habe mir jetzt das Hörspiel, also nicht das Hörbuch, sondern ein Hörspiel ist das tatsächlich, auch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, runtergekürzt, angehört zum ersten Buch und bin auch schon im zweiten Buch so ein bisschen drin. Ihr werdet also sehr häufig hören, ja, in der Vorlage ist das so und so und wir haben beschlossen, ein Trinkspiel draus zu machen. Also holt euch eine Flasche Schnaps und genau. Seid am Ende belegt am Ende unterm Tisch.
Das ist jetzt die ideale Folge dafür. ja, schönen Freitagabend mit euren Freunden. Wenn ihr nicht wisst, wenn ihr einen Grund braucht, wir liefern ihn euch.
Und der zweite Disclaimer betrifft Spoiler. Wir werden am Anfang relativ kurzen spoilerfreien Teil machen. Wir werden so, wenn wir konkret werden, nur so über die ersten zwei Folgen ungefähr reden, aber nicht, wie es dann darüber weiter hinausgeht. Aber wir werden dann auch relativ schnell in den Spoiler-Part kommen, haben wir beschlossen. Gut, damit ist das abgehakt und ich würde mal grob zusammenfassen, worum es geht
in Three Body Problem. Ja.
Das wird tatsächlich spannend. Die Serie, die Geschichte beginnt im Jahr 1967 in China. Kulturrevolution ist am Gange, also quasi auch die Wissenschaft wird von der politischen Ideologie unterdrückt. Der Vater unserer Protagonistin Yevenche wird auf offener Bühne getötet. Sie kommt daraufhin in ein Straflager und dann schließlich in einer Forschungsstation. Sie ist selber Astrophysikerin. Und da werden Botschaften wohl gesendet. Da wird jedenfalls an etwas geforscht und parallel dazu gibt es eine Handlung in der Gegenwart, vor allem in Großbritannien spielt die. Da stehen eine Reihe, ich glaube es sind vier von Forschern im Mittelpunkt, die alle so befreundet sind und die seltsame Dinge erleben. Der Teilchenbeschleuniger spielt verrückt, wie eigentlich gerade weltweit alle Teilchenbeschleuniger verrückt spielen. Und dann passiert ganz viel verrücktes Zeug, bis es dann zur Mitte hin der ersten Staffel den Reveal gibt, was es damit auf sich hat. Aber dem wollen wir noch nicht weiter verraten. Aber das Ganze ist im Bereich der Science Fiction angesiedelt mit Betonung auf Science.
Ja, wobei, und hier komme ich direkt zu der ersten Referenz zum Buch. Im Buch würde ich tatsächlich die Betonung auf Science noch viel stärker fassen als jetzt in der Serie, weil die Serie sich nicht so viel Zeit nimmt, um auch wirklich nochmal alles zu erklären, sondern die peitscht da schon ordentlich durch. Also ich würde tatsächlich bei der Serie eher sagen, da liegt die Betonung auch schon fast wieder auf Fiction, weil es hat diese auch, wenn man diese Unterscheidung macht zwischen Soft und Hard Sci-Fi, diese eher Hard Sci-Fi-Elemente, dass wirklich es geht um konkrete eben Physiker oder irgendwelche Wissenschaftler, die halt eben diese wissenschaftliche Basis haben und auf der irgendwie Sachen berechnet, erklärt werden oder genau, bis es dann eben zu diesen unerklärlichen Sachen kommt, genau, die dann so ein bisschen im Zentrum der Serie sind. Und genau, um dich nochmal kurz zu berichtigen, ich glaube, es sind fünf Freunde plus der Navy Offizier oder was das für ein Rang ist, ja. Der Freund von einer Person in dieser Gruppe ist. Genau, und das ist eben auch schon die große Veränderung zum Buch. Also wir haben hier eben diese Gruppe aus 5 Freunden, die gibt es so im Buch nicht. Und da spielt im Buch auch eher die ganze Zeit eigentlich in China oder die meiste Zeit. Und hier wird das eben verlagert nach, nicht London, Oxford, sagen wir England, ist eigentlich so meistens die Handlung. Und es hat eben so diese zwei Handlungsebenen, dass es einmal eben da in England spielt und dann gibt es immer wieder diese Rückblicke zu der Ye Wenjie in China, zu Zeiten der Kulturrevolution und aber auch danach, wie sich das bei ihr weiterentwickelt. Ich finde, es ist tatsächlich, obwohl diese Serie sehr viele komplexe Sachen und Sachverhalte aufmacht, gut heruntergebrochen.
Auch ich natürlich im Hörbuch mitbekommen, dass diese Vorlage doch noch mal mehr Wert auf das Science legt. Ich hatte zwischenzeitlich so ein bisschen den Eindruck, der Liu Cixin, wenn ich ihn richtig ausspreche, man möge es mir verzeihen, der Autor dieser drei Bücher, hat so ein bisschen naturwissenschaftliche und zuweilen auch sozialwissenschaftliche Konzepte, Ideen, Theorien genommen und darum herum seine Geschichte gesponnen. Dass die eigentlich waren so die Ausgangslage, anstatt dass er seine eigentliche Geschichte damit anfüttert, sondern er ist quasi von den Theorien, von den Ideen ausgegangen und hat darum eine Geschichte gesponnen. Und dann hat er auch immer wieder im Hörbuch so kurze Passagen, in denen eine extra Erzählstimme diese Theorien erzählt. Es geht auch so, um sowas wie Naturschutz, ne? Also dieses Buch, der Stumme Frühling, spielt eine ganz gewichtige Rolle in der Vorlage, hier etwas weniger. Da geht's dann halt um, ich weiß gar nicht, ob das ist, glaube ich, eine fiktionale Geschichte, aber wie Pestizide quasi ein Dorf, eine Umgebung komplett zum Tod bringen. Also die ganze Natur stirbt dadurch aus, Insekten und so weiter. Das nimmt im Buch in der Vorlage eine große Rolle ein, hier nicht so sehr, auch obwohl dann am Ende nochmal der Bogen zugeschlagen wird. Insofern ist natürlich dieses Material von Benioff und Weiss und allen anderen, die daran beteiligt waren, auf Autorenseite und Produzentenseite massentauglicher gemacht worden, kann man schon so sagen. Und natürlich auch für ein westliches Publikum vor allem angepasst worden durch die Schauplatzverlagerung, aber natürlich auch in seiner ganzen Komplexität und Theorielastigkeit. Auch das wird ja, wenn ich mich mal so durch die ganzen Rezensionen des Buches gelesen habe, das wird ja auch nicht, mögen ja auch nicht alle, dass das sich teilweise so kompliziert liest und so sehr irgendwelche theoretischen Konzepte erklärt immer wieder.
Genau, also es ist schon an manchen Stellen auch so trocken theoretisch Theorie eingebaut, aber ich finde, die kann man halt eigentlich ganz gut auch überfliegen, wenn man jetzt nicht jedem Detail folgen kann. Und manchmal sind das auch einfach nur Anmerkungen, die sind ganz hinten im Buch, da kannst du hinblättern zwischendurch, wenn du irgendein Konzept nicht klar ist, und dann kannst du es nachlesen.
Man hat auch einen Anhang.
Genau, man hat einen Anhang, aber du musst ihn nicht lesen, um das zu verstehen. Und sehr viel ist eben, es ist so theoretische Physik, aber es ist auch sehr viel chinesische Historie, was ich super spannend fand. Also dieser Ausgangspunkt, ausgehend von dieser chinesischen Kulturrevolution, und ich könnte mich nicht erinnern, dass ich das so schon irgendwo thematisiert gesehen habe.
Ist auch, glaube ich, ein heißes Eisen.
Einfach. Ja.
Also sowohl in China erst recht und halt aber auch für westliche Produktion, weil die sich damit, glaube ich, so ein bisschen den Markt verbauen.
Natürlich. Und vor allem, wann beschäftigen wir uns mal mit der Geschichte vom Osten, von China?
Leider viel zu selten, ja.
Viel zu selten, ja, leider. Und umso spannender fand ich es einfach, okay, zu sehen, was für krasse Entwicklungen es da gab. Also wir sprechen ja wirklich bei der Kulturrevolution, da sind die Berechnungen nicht eindeutig, aber von Hunderttausenden bis, ich glaube, die Zahl war bis zu 20 Millionen Menschen, die während dieser Zeit umgekommen sind. Und das sind ja ist eine Riesenzahl an Menschen. Und einfach sowas mal thematisiert zu haben. Und ich finde es auch super, dass die Serie, jetzt kann man sagen, sich traut, das auch erst als Einstieg zu nehmen. Und man kann natürlich sagen, damit ist es sehr buchgetreu, weil das Buch fängt genauso an wie die Serie. Aber ich fand es erstmal super schön, diesen Einblick zu erhalten in was ganz anderes, was man so nicht oft sieht. Und man kann dazu noch sagen, also das Buch geht da natürlich deutlich tiefer und es bleibt auch eher aus dieser östlichen Perspektive und wie eben westliche Einflüsse dann einwirken. Und ja, dieser Austausch zwischen Ost und West ist da schon stärker, was halt ein super Aspekt ist, was dann hier natürlich ein bisschen ausgespart wird. Und Benioff und Weiss, und man muss vielleicht noch dazu sagen, Alexander Wu hat zusammen mit ihnen die Serie noch kreiert, also den darf man da eigentlich nicht rausnehmen.
Ich mich gefragt, wer ist das? Also, das ist auch das erste große Projekt, so wie ich mitbekommen
habe. Ja, ich habe gesehen, er hat True Blood mit produziert und The Terror, das war so eine Amazon Prime Serie.
Ja, da habe ich die erste Staffel gesehen, die ist fantastisch.
Ja, also, aber so richtig mit Riesenbudget ist wahrscheinlich so das erste Projekt. Genau, und ich finde, die drei haben dann so einen Mittelweg gewählt, also zwischen, ja, was du eben gesagt hast, trotzdem diesen chinesischen Touch reinzubringen, aber dann trotzdem eher verwestlicht, damit das auch für einen größeren Markt zugänglich ist.
Sie haben ja auch, wenn sie die Geschichte hauptsächlich nach England verlagern in der Gegenwart, sich für mehrere Darsteller, Darstellerinnen entschieden, die asiatischer Herkunft sind, ne, um da auch den Bezug zu machen. Und unsere Yevenche, die ja in der Vorlage weiterhin in China lebt, die erleben wir dann auch als gealterte Person in der Gegenwart. Auch die lebt ja in England dann, hat eine Tochter und so weiter. Also diese Person ist noch da. Ansonsten bleiben sie, glaube ich, also so ein paar Figuren werden natürlich umgeschrieben. Da wird das Geschlecht verändert, der Hintergrund und so weiter. Aber bei dem, was ich so mitbekommen habe bisher aus dem Hörspiel, sind doch die Figuren in ihren reinen Funktionen bleiben sie doch der Vorlage relativ treu.
Das würde ich auch so sagen, genau, die größte Änderung eben, dass so die Hauptfigur wird eigentlich aufgeteilt in 5 Personen, kann man schon fast sagen, was ich an sich eigentlich einen super Kniff finde als Verfilmung von so einer Buchvorlage, weil ich finde natürlich Bücher können viel mehr davon zehren, innere Monologe abzubilden, und das, wenn du nicht gerade ein Voice-Over machst oder so, kannst du das halt nicht so gut in einem Film oder einer Serie. Und warum dann nicht eine Persönlichkeit aus dem Buch dann in mehrere so ein bisschen aufzusplitten? Das fand ich an sich als Ausgangsgedanke total sinnvoll. Ich fand, es wurde nicht viel oder nicht genügend draus gemacht. Also da hätte man noch viel mehr Reibung suchen können, dass man da irgendwie so ein bisschen unterschiedliche Lager hat, die unterschiedliche Ansichten haben. So, das wird ab und zu so ein bisschen eingestreut, aber andererseits hat man dann eher auch so massentaugliche Geschichten zwischen die Liebe und der eine ist todkrank und der andere ist, mal abgesehen davon, dass es ein super elitärer Kreis ist, wo auch der eine ein super Reicher ist, der total nervig und der Comic Relief sein soll, und wo man sich die ganze Zeit fragt, warum sind die eigentlich mit dem befreundet?
Ja, also gebe ich dir recht, diese Figurenkonstellation, da hat dann so ein bisschen die emotionale Bindung gefehlt, was ja bei einer Serie gerade sehr wichtig ist. Und die wirkten alle sehr holzschnittartig. Du hast jetzt schon hier den Comic Relief, genau, Jack Rooney, gespielt von John Bradley West, also genau. Der Sam aus Game of Thrones, sowieso einige Game of Thrones Leute mit dabei. Jonathan Pryce spielt noch mit, Liam Cunningham hier in einer ganz wichtigen Rolle und auch in einer sehr tollen Rolle, wie ich finde, so als Geheimdienstchef, wenn man so möchte, hinter all das kommen möchte. Dann hast du die Unternehmerin, die hier an, oder die Kommerzforscherin, wenn man so möchte, die an diesem Nanomaterial arbeitet, die mir auch zu oberflächlich bleibt, und dann so ein, nachdem sie dann etwas ja doch sehr Spektakuläres, etwas sehr Aufwühlendes erlebt hat, sich dann so in so einen Alkoholrausch stürzt, um das alles zu trinken, das fand ich auch ein bisschen zu Klischee. Also einfach nur das Trauma einfach nur bewirkt, dass sie sich in den Alkohol stürzt, aber sonst nichts weiter.
Ich find, die Figuren sind halt viel Mittel zum Zweck. Also eben, wie du gesagt hast, sie stürzt sich in den Alkohol. Also da merkst du einfach, diese Figuren, die atmen nicht, die leben nicht, sondern die sind eben eine Abbildung. Die sollen jetzt gerade in diesem Moment eben, weiß nicht, Verlust Reue oder sonst was abbilden. Also ich finde, da passiert nicht viel zwischen den Figuren, und deswegen ist dieses Konzept mit den Figuren für mich auch nicht ganz aufgegangen, leider.
Zumal ja auch die ganze Handlung nimmt ja dann so einen globalen Raum ein. Dann hast du noch diese ganzen wissenschaftlichen Konzepte, Theorien, über die wir jetzt schon erwähnt haben. Da schmieren so ein bisschen die Figuren dagegen ab, wenn sie halt nicht gut geschrieben sind. Und sie sind hier, wie du hast schon gesagt, zweckmäßig geschrieben, aber halt auch nicht herausragend gut. Und insofern an der Front versagt die Serie so ein bisschen, was das Ganze drumherum betrifft und so weiter, finde ich. Wir bleiben noch weiter unkonkret, aber ich habe von mehreren Leuten gehört, okay, bis zur Mitte hin macht die Serie ganz gut, ne? Also wo sie das Mysterium aufbaut, hin zu dem Punkt, wo sie es auflöst und danach fällt es ab. Für mich wurde sie da erst richtig gut.
Okay, das finde ich spannend.
Aber da kommen wir dann gleich zum
Spoiler-Part. Da müssen wir unbedingt gleich dazu kommen, ja.
Und ich würde sagen, wir können das auch so langsam einleiten. Lass uns doch einfach noch mal kurz zusammenfassen, wie wir schon bei unserer schönen Ted Lasso-Folge gemacht haben. Wem würden wir die Serie empfehlen und warum?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da kann jeder mal reinschauen und ich glaube, man wird relativ schnell merken, okay, interessiert's mich oder nicht? Also, ich finde am Anfang, ich war erstmal positiv überrascht, diese Serie, die fordert einen. Also, die erste Folge, da wird nicht viel erklärt, es sind sehr viele Fragezeichen, es ist sehr viel, hatte ich das Gefühl, Show, don't tell, also es wird gezeigt und nicht immer viel erklärt und der Zuschauer ist gefordert und das hat mich richtig gepackt dann halt auch am Anfang und wenn die Leute so ein bisschen neugierig sind auf Science Fiction und ich finde der Film macht schon manche Sachen auf, die hat man so vielleicht noch nicht gesehen, können wir dann auch gleich nochmal drüber sprechen. Ich würde es dann eben, wer generell an dieser Thematik interessiert ist, empfehlen, erst die Serie zu schauen und dann das Buch oder erst die Serie abzubrechen, wenn es einem nicht gefällt und dann trotzdem ins Buch zu schauen, weil das Buch ist auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben, würde ich jetzt auf jeden Fall sagen. Dadurch, dass es so ein Mittelweg zwischen anspruchsvoller Science-Fiction und auch Mindfucks und keine Ahnung und auch weirden Sachen ist, aber auch zu Mainstream könnte da jeder was drin sehen.
Ja, ich würde es auf jeden Fall Menschen mit einer gewissen Science-Fiction-Affinität oder einer größeren Science-Fiction-Affinität ans Herz legen. Wer jetzt mit Science-Fiction gar nichts anfangen kann, sagt, das ist nicht mein Genre oder irgendwie so auch sowas cozy, unterhaltsames haben möchte, der wird da nicht fündig. Das ist jetzt nicht das Komplizierteste von allem, was es da draußen gibt und auch nicht das Anspruchsvollste, aber doch einen gewissen Anspruch hat es und man muss dabei bleiben und man muss mitdenken und man muss die ganzen Handlungsstränge und alles, was dahinter steht, so im Kopf behalten über mehrere Folgen lang. Es sind 8 Folgen insgesamt. Was man, glaube ich, aber nicht erwarten darf, ist jetzt, dass das der neue heilige Gral der Serien ist, dass das neue Game of Thrones ist, wie es ja damals auch so die ersten 1-2 Staffeln von Game of Thrones so einen riesigen Hype geschürt haben auf einmal.
Ja, das trifft es eigentlich gut auf den Punkt. Also ich würde auch sagen, viel Potenzial da und vielleicht nicht ganz ausgeschöpft.
Dann sprechen wir doch mal im Spoilerteil. Oder machen wir einfach mal den Spoilerteil auf zu dieser Serie. Wer jetzt trotzdem noch dreimal Pech gehabt, es geht um Aliens. Es ist eine First-Contact-Geschichte, ne? Quasi diese Yevenche, unsere Forscherin, die hat Kontakt mit Aliens aufgenommen, die sich jetzt dazu entscheiden, auf die Erde zu kommen und die in 400 Jahren ankommen werden, weil so eine Reise dauert ja ein Weilchen. Dann hat man noch dieses Videospiel, worüber die versuchen, Menschen zu rekrutieren, die sich ihnen anschließen. Dann brechen diese Aliens aber mit ihren Unterstützern, mit den Menschen an sich. Und in der zweiten Hälfte der Serie oder in den letzten 3 Folgen geht es dann hauptsächlich darum, wie können wir uns darauf vorbereiten, zumal diese Aliens, die Trisolaria, 2 Mini-Supercomputer in Größe eines Protons auf die Erde geschickt haben, die die Aufgabe haben, menschliche Wissenschaft aufzuhalten, damit die nicht in den nächsten 400 Jahren die Alien Technik überholt. Also es ist schon eine schöne Grundidee einfach auch so dieser Payoff zu sagen, hey, wir sind euch zwar gerade überlegen, wir haben irgendwie per Dimensionsfalten aus einem Proton einen Supercomputer gemacht, aber eure Entwicklung als Menschheit ist so schnell, wenn wir in 400 Jahren bei euch sind, habt ihr uns abgehängt und wir laufen dann in unser Grab.
Ja, ich finde, du hast auch jetzt schön gezeigt, diese Ideen, diese kreativen Ideen, die in dieser Serie und eben auch im Buch stecken, das ist halt das, was den Stoff jetzt so sehr auszeichnet. Also, und deswegen, das Buch hat vielleicht eine große Schwäche, dürften die Figuren auch sein, weil die Figuren nicht viel Luft zum Atmen kriegen, sondern eher dazu da sind, um als Platzhalter, um die Geschichte zu erfahren, wie sie sich eben entfaltet. Genau, ich habe schon das Gefühl, die Serie hat das versucht, irgendwie vielleicht ein bisschen auszumerzen auch. Aber genau, wie wir schon festgestellt haben, das ist dann nicht so gelungen. Aber diese ganze Dimension, die diese Geschichte annimmt, ist halt so riesig, dass es sich lohnt, erzählt zu werden. Und ich kann aber auch vollkommen verstehen, warum dieser Stoff so lange als unverfilmbar galt. Und ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob ich dem immer noch zustimmen würde, weil es gibt wirklich viele Sachen, die einfach so schwer umzusetzen sind. Und jetzt wollte ich dich gerne mal fragen, hast du erst jetzt das Hörspiel nochmal gehört und dann die Serie geschaut oder andersrum?
Wir haben erst die Serie relativ schnell durchgeschaut und dann habe ich nochmal das Hörspiel durchgehört.
Okay, wie gut konntest du der Serie bei allem folgen? Wie verwirrend war es für dich?
Die Serie selbst?
Ja.
Die war für mich eigentlich in fast allem doch sehr verständlich, aber ich bin auch jemand, der nicht so extrem auf so innere Logikfehler achtet oder Logiklücken. Also mir ist dann irgendwie so gen Ende aufgefallen, ja, wenn diese Supercomputer, diese Mini-Supercomputer, diese Sophonen doch so viel Macht haben, warum können die dann nicht einfach quasi die entscheidenden Personen, die sie loswerden möchten, per Flugzeugabsturz runterbringen, ne? Und das wird ja ganz am Ende wird dann ja so angedeutet, ja, wir könnten das ja, ne?
Diese Serie, ich glaube, sie ist sich über alle Logiklöcher bewusst und spricht sie immer ganz kurz an. Das ist mir jetzt schon sehr hart aufgefallen, weil im Buch selber gibt es dann auch mal einen Punkt, wo ich dachte, okay, da ist es aber ein Logikloch. Und ich habe das Gefühl.
Du kannst ruhig drüber sprechen.
Im Buch eben diesen Überfall auf das Schiff Judgment Day, den eben diese Organisation plant, diese internationale, hat die einen Namen, wo sie sich gegen die ETO wenden möchten.
Also jetzt einfach quasi die Guten, wenn du so
genau,
willst, ne?
Die von dem Guten Cunningham. Sozusagen.
Ja, okay. Die ja noch nicht so gut sind, ne, wie man ja sieht an diesem Schiffsüberfall.
Und im Buch wird eben erst im Nachhinein thematisiert, okay, die Sophonen, die sehen alles und die waren eigentlich die ganze Zeit auch in Kontakt mit den Leuten auf dem Schiff. Da ist für mich zumindest so eine kleine Logiklücke gewesen von wegen, warum sagen die nicht einfach Bescheid, hey, die planen gerade einen Anschlag auf euch. Und in der Serie wird das gelöst.
Genau, in der Serie wird gelöst, weil vorher mit denen gebrochen wird. Ne? Dann kriegen irgendwie die Aliens mit, ja, oh mein Gott, ihr Menschen, ihr könnt lügen. So, ja. Wir vertrauen euch nicht. Das gibt's halt als Konzept bei denen nicht. Da wird's dann so ein bisschen sozialwissenschaftlich Ideen und wie eine Gesellschaft aufgebaut sind, diese Aliens kommunizieren per Gedankenaustausch. Das heißt, bei denen gibt's das Konzept der Lüge nicht, was wiederum ja relativ spannende Ausgangslage gibt für ihre Beziehung mit den Menschen, weil natürlich denken die Menschen jetzt ja, okay, die können uns gegenüber auch nicht lügen, aber bloß weil die untereinander nicht lügen und täuschen können, heißt das ja nicht, dass die das nicht mit anderen machen können. Ne? Also ich hatte bei diesem Schiffsüberfall auch so, als sie den vorbereitet haben in der Serie, dachte ich jetzt, okay, also die spannen da so Nanoseil auf, was wollen die jetzt machen, wenn jetzt das Schiff in Scheiben schneiden oder was? Und ja, genau das passiert dann.
Genau das meinte ich. Es wird dir nicht viel angekündigt oder ausgehandelt, sondern die Sachen, die passieren einfach hintereinander. Und das meine ich gar, ich wollte gar nicht so auf die Logiklücken hinaus, sondern ich wollte mehr auf dieses, okay, es wird einfach durchgeballert. Die wichtigsten Stationen aus dem Buch werden nacheinander abgearbeitet und abgefeuert. Und dass man da dem allen folgen kann, da wollte ich dich gerne fragen, wie es dir damit ergangen ist.
Da hatte ich kein Problem mit, ehrlicherweise. Also,
weil auch dieses Auseinanderfalten der Protonen, damit in sie ein Sophon eingeschrieben wird, das war im Buch natürlich super ausführlich und hat irgendwie, ich glaube, wirklich super viele Seiten umspannt.
Ja, und da geht es ja dann ums Dimensionsfalten und so weiter. Und da kann ich mir nichts drunter vorstellen, wenn ich das irgendwie lesen würde oder als ich es gehört habe im Hörbuch. Wie soll ich mir das vorstellen? Also das Hörspiel ist mhm. wahrscheinlich auch sehr kürzt das Ganze ein. Aber da hatte ich zumindest in der Serie noch das Visuelle, ne? Da hat man halt gesehen, okay, die machen das ganz, ganz riesig und dann schreiben die da irgendwelche Daten drauf und so weiter. Da hat für mich die visuelle Ebene einfach, ich will nicht sagen gerettet, aber noch irgendwie mein Staunen darüber so ein bisschen befeuert.
Ich fand es auf jeden Fall auch visuell gut umgesetzt. Ich habe mir nur in dem Moment gedacht, okay, es wird gar nicht wirklich erklärt mit diesem, also ich glaube, es wird kurz gesagt, so, ja, wir können irgendwie Protonen in andere Dimensionen umwandeln oder so. Aber es passiert dann einfach direkt und dann sieht man schon, okay, diese Foren sind einfach überall. Und ja, in dem Moment ist es wirklich so ein krasser Mindfuck visuell.
Es ist halt aber auch in der Serie ein riesiger Exposition-Dump, ne?
Ja,
wenn quasi die Aliens sich zu erkennen geben und nicht nur den wenigen Auserwählten, mit denen sie vorher da kommuniziert haben, sondern jetzt quasi der ganzen Welt, sich da ja dann auch dieses eine Proton auffaltet und den ganzen Himmel bedeckt. Aber ja, diese Stelle ist einfach, da wird ganz viel über ihm ausgekippt. Das ist so der große Reveal. Und ab da nimmt die Serie eine andere Richtung ein. Davor geht es viel darum, um dieses Mysterium halt. Und was hat sie eigentlich auf sich? Und diese ganzen seltsamen Dinge, wie sind die erlebt? Und ich glaube, da endet das Buch dann auch, ne, das erste Buch. Also die Serie geht noch ins zweite Buch rein, das erste Drittel oder die erste
sogar Hälfte. Sogar
ins dritte Buch auch schon.
Genau, okay. Also diese ganze Aktion, warte, ich muss gerade überlegen, weil ich habe ein bisschen recherchiert danach. Es gibt ja es gibt die Wallfacer als Operation und es gibt diesen Staircase Operation. Ich glaube, Wallfacer ist im zweiten Buch und das mit dem Staircase ist tatsächlich im dritten Buch, habe ich irgendwo nachgelesen.
Ja, ich bin jetzt erst im Hörspiel so vom zweiten Buch in der dritten Episode oder so. Ja. Und da geht es dann sehr viel um diese Wandschauer, wie es ja dann im Deutschen heißt. Also diese Menschen, die einfach planen können, weil diese Phone, diese Supercomputer können halt keine Gedanken lesen. Das ist so das einzige Geheimnis, was die Menschen jetzt auch haben können.
Ich will deswegen jetzt nochmal festhalten, es hat 5 Folgen gedauert, um das ganze erste Buch zu erzählen. Und ich war wirklich komplett schockiert und dachte mir so, was soll denn jetzt noch kommen? Dann habe ich ganz kurz gedacht, okay, die dichten einfach noch irgendwas hinzu, weil ich glaube, das zweite Buch spielt ja irgendwie 50 Jahre später oder so. Ich glaube, das hat dann andere Hauptfiguren. Ich war jetzt noch nicht so weit.
Es ist auf jeden Fall eine andere Hauptfigur. Ob das jetzt ein Zeitsprung ist, das habe ich so nicht aktiv mitbekommen.
Okay.
Kann sein, dass der noch kommt oder
ja.
Ich habe es einfach verpasst.
Okay, aber auf jeden Fall ab Folge 6 war dann für mich auch völlig Neuland. Deswegen, das war dann auf der einen Seite interessant zu sehen, aber eigentlich wollte ich auf einen anderen Kritikpunkt von mir hinaus, dass diese Serie ein viel zu starkes Tempo hat. Also ich hätte mir eigentlich viel mehr gewünscht, dass man ein bisschen mehr den Stoff atmen lässt, ein bisschen mehr sich Zeit nimmt, weil die Ereignisse überschlagen sich, aber zwischen den Ereignissen wird sich nicht mal ein paar Folgen Zeit genommen, da auch mal irgendwie die Auswirkungen noch ein bisschen weiter zu erleben. Also nicht nur auf diesen Freundeskreis, weil der hat mich emotional halt nicht wirklich abgeholt, sondern halt auch, was das mit der Gesellschaft macht, was das mit den Verantwortlichen macht, die diese die gegen diese Trisolaria und gegen die menschliche Organisation arbeitet, wie die zu Entscheidungen kommen. Ich dachte, diese erste Folge oder die ersten beiden Folgen, diese Mysterien, dieses, man hat ja fast schon so ein bisschen ein Gefühl von einem Procedural, wo dann erstmal Wissenschaftler umkommen und man muss erstmal schauen, okay, was passiert da? Das hätte man ja nochmal auf ein paar Folgen ausweiten können. In der Zeit hätte man wäre die Spannung, die wäre immer hoch geblieben und hätte gleichzeitig so ein bisschen mehr diese gesellschaftlichen Fragen aus dem Buch mit reinnehmen können. Und auch selbst wenn das Buch nicht da gewesen wäre, ich finde einfach, dass so viele diskussionswürdige Sachen passieren, die aber nicht den Raum und die Zeit bekommen, um zu atmen. Genau, das war so meine große Kritik nach 8 Folgen. Man hätte ja auch vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 10 oder 12 Folgen machen können. ich denke mir, ich weiß nicht, ob es zum einen dem geschuldet ist, um das Ganze massentauglich zu machen, oder ob das auch eine Budgetfrage ist, weil es ist sowieso klar, die ganzen VR-Sachen, da steckt so viel CGI drin und so, das wird wahrscheinlich super aufwendig sein. Und
aber sah es noch nicht mal immer so geil aus. Also,
ja, das stimmt.
Ich muss sagen, diese Massencomputer sind, ach ja, das war auch ein Moment, wo mir die Serie eine Erklärung völlig schuldig geblieben ist. Und da habe ich dann auch einfach hingenommen mit einem, okay, diese menschliche Computerszene, wo dann diese Armee steht und auf alle Themen irgendwie, ja, Schilder hoch und links, rechts. Das sieht zwar beeindruckend aus, aber die Serie verpasst es vollkommen, mir auch noch ansatzweise zu erklären, wie das jetzt funktioniert. Weil so ein Computer braucht ja einen Input, dann muss das verarbeitet werden und dann wollen die damit irgendwas errechnen. Und ja, und es sah noch nicht mal. Also diese Massenszene sah auch eher bescheiden aus und auch in dem Schiffsüberfall hatte ich so ein bisschen meine Probleme mit dem CGI.
Okay, ja, also ich glaube, das CGI schafft es nicht immer, sich unsichtbar zu machen. Ich glaube, da muss man einfach, also ich konnte da ehrlich gesagt gut ein Auge zudrücken, weil.
Ja, kann ich ja generell auch immer, ne? Also, ja. Nee, kann ich tatsächlich, also ich bemänge das zwar, aber es ist jetzt für mich kein Dealbreaker, dass ich irgendwie sage,
und wir sprechen ja auch, es ist ja sogar, man kann es ja sogar noch erklären, dass gerade bei dieser Massenszene mit diesem Menschencomputer, das spielt in einer Virtual Reality. Da kannst du es noch erklären damit, okay, das Visuelle, es ist ein Videospiel. Von dem her. Ja, ich fand es, weil das sind ja so Szenen, wo man dann das Buch liest und sie fragt, okay, ich will, dass sie das umsetzen, ich will wissen, wie sieht das aus. Und ja, ich gebe dir recht, ich finde die Massen, diese Computer, Menschen-Computer-Szene mit der, ich glaube, Tresolaris Syzygie oder wie es heißt, also diese, wo die drei Sonnen quasi hintereinander stehen, ja, und dadurch so eine große Gravitationskraft erzeugen, dass dann eben alle angesaugt werden davon. Da war irgendwie noch ein bisschen mehr Potenzial drin, habe ich dann auch gedacht. Aber, und jetzt komme ich nämlich zu meinem Highlight der Serie, Folge 5, das Schiff, das von den Nanoseilen in Stücke geschnitten wird, das war, ich fand, man hätte es noch dramatischer eigentlich aufbauen können. Also ich fand eigentlich so die ganze Operation drumherum, die war irgendwie so, also ruhig und ja, okay, wir haben die Nanowissenschaftlerin, die ihre moralischen Bedenken haben, aber irgendwie, es passiert ja von jetzt auf gleich, man erfährt noch nicht mal, dass sie sich für diesen Plan entscheiden, sondern diese Vorbereitungen, die getroffen werden, die werden ja null gezeigt. Und dadurch baut sich ja gar nicht erst dieser Spannungsmoment auf. Das ist diese Kritik zum einen, aber dann, wie es sich visuell entfaltet, das war für mich das Highlight. Wo sie da in diesem Raum sind, und das fand ich so schön gelöst. Und sich dann durch die Nanoseile diese Papiermännchen halbieren.
Ja.
Und man langsam sieht, ach du Scheiße, es kommt immer näher, obwohl man es nicht sehen kann. Oh, das war so gut gelöst.
Und das ist dann, man muss es schon fast so als typischen Benioff und Weiss Genozidmoment beschreiben. Also, wie man es aus Game of Thrones kennt. Also, wo halt wirklich sehr viele Menschen sterben. Und es wird ja auch immer wieder betont, okay, das sind halt Familien, das sind Kinder auf diesem Schiff. Deren Tod zeigen sie uns nicht, ne? Also sterben sehr viele erwachsene Menschen, aber keine Kinder sehen wir zumindest nicht sterben. Und das ist auch eine starke Szene gewesen, die mich, glaube ich, ein bisschen mehr gecatcht hätte, wenn mir vorher nicht verraten hätte, dass es in dieser Serie so ein Highlight mit so einem Schiffsunglück gibt, ne, auf die man spannend finden kann oder die man toll finden kann und die so ein bisschen das Highlight ist. Aber natürlich, ich kann mir vorstellen, du hast es im Buch gelesen, du hast dir vorgestellt, wie machen sie es, und hier machen sie ja wirklich mehr, also zumindest was vom Hörspiel ich kenne, mehr Empathie auf die Menschen, die innerhalb dieses Schiffes sind und die davon ja völlig überwältigt werden von diesem Anschlag.
Genau, also es wird dadurch ja diese moralischen Grauzonen werden natürlich nochmal deutlich mehr betont. Also eben, ja, ist man bereit, tausende unschuldige Menschen zu töten, eben für das größere Wohl der Menschheit? Welche Mittel ist man dann halt bereit einzugehen? Und ja, so wie die Serie und das Buch das eben darlegen, es ist irgendwie auch alternativlos. Man muss diesen Weg gehen. Aber ja, schön, also schrecklich ist es dann trotzdem. Und eben diese Ambivalenz ist ja auch, die muss man halt auch aushalten. Und ich finde schön, dass sie das auch betont haben. Und was mir da eben gefehlt hat, ist so ein bisschen dieser internationale Rat, der zu diesem Plan kommt und der alle Eventualitäten vielleicht erstmal plant und da auch vielleicht so ein dramatischer Überbau entsteht. Und ja, der hat mir so ein wenig gefehlt. Aber ansonsten das Highlight für mich. Und im Gegensatz zu dir war für mich danach so ein wenig die Luft raus.
Für mich halt gar nicht. Für mich war dann, also es ist ein Für und Wider, ne? Also für mich ist dann die grundlegende Struktur oder der grundlegende Ansatz, der verfolgt wird, ist quasi, wie bereiten wir uns vor auf die Alien-Ankunft, welche Pläne können wir schmieden? Und diese auch unter den Vorzeichen, die können uns jederzeit ausspionieren und so weiter. Und es gibt hier noch auf der Erde Verräter. Das finde ich erstmal grundlegend spannend, einfach dieses Pläne schmieden. Wie können wir das machen? Ne? Und das zum Guten, zum Schlechten ist diese ganze Operation wie Staircase oder so, wo dann ja unser Todgeweihter, unser Krebskranker, wo ich mir die letzten 5 Folgen dachte, hat das noch irgendeine Bewandtnis, dass der hier an Krebs stirbt, außer dass er mich irgendwie empathisch abholen soll, aber es überhaupt nicht tut, weil mir diese Figur so scheißegal ist.
Das habe ich mir bei einigen Figuren gefragt, ob sie noch eine Bewandtnis haben,
ja. Ja, am Ende gab es ja dann doch ein Payoff zum Glück. Aber kein gutes Payoff. Das war dramaturgisch, finde ich, löst das diese Serie sehr, sehr schlecht, dass diese Operation fehlschlägt, sie aber gar nicht irgendwie großartig notwendig ist. Es fühlte sich eher an so, okay, wir schicken da jetzt jemanden hin, der dann, also ein Mensch von uns, der dann bei den Aliens ist. Das ist so nice to have, aber das ist nicht völlig entscheidend dafür, dass wir die aufhalten können, dass wir unser Überleben sichern können. Und dann, also zumindest wurde es mir nicht so verdeutlicht. Und dann ist das halt einfach fehlgeschlagen. Und das war so für alle ein riesiger Downer, aber für mich so ein, ja, schade, ne? Aber mehr halt auch nicht. Und damit endet die Serie, diese Staffel.
Ja, also ich glaube, mit höherer emotionaler Bindung hat das vielleicht noch einen krasseren Effekt, weil ja, wenn du dann irgendwie mit der Hauptfigur, mit der Jin Cheng, glaube ich, heißt sie, mitfühlst, wie eine ihrer geliebtesten Personen jetzt für der Kopf, Moment, wohlgemerkt, der Kopf für Millionen von Jahren durch das All schwebt und immer in diesem Status zwischen Leben und Tod schwebt. Also diese Vorstellung ist natürlich furchtbar, aber wenn da diese emotionale Bindung fehlt, dann hat das natürlich nicht diesen Impact, den du dir da gewünscht hättest. Und ja, da sieht man
Ich hätte gar nicht den emotionalen Impact gebraucht. Ich hätte einfach auf der globalen Ebene oder auf der strategischen Ebene hat mir so die Notwendigkeit dieses ganzen Planes gefehlt.
Ja, ich glaube, wenn man, die Serie hat sich ja entschieden, okay, wir möchten diesen Impact über die emotionale Schiene fahren und es hat nicht gut funktioniert und hätte man sich anders entschieden, dann wäre Raum dafür gewesen, das anders aufzubauen. Dementsprechend, so gut ich das eingangs erwähnte Konzept mit den mehreren Figuren dann eigentlich fand, als Idee, je mehr hat sich das dann hinten raus eigentlich so als sie haben sich damit selbst ein bisschen ein Bein gestellt, habe ich das Gefühl. Also es stand ihnen immer wieder im Weg, dass man sich mehr auf das, was eigentlich passiert, einlassen kann. Und man fragt sich auch die ganze Zeit, warum mussten die Figuren jetzt da drin sein? Das zum einen. Und zum anderen, man fragt sich auch, wie groß ist der Zufall, dass ausgerechnet jede einzelne Person in dieser Clique doch irgendwie eine Bewandtnis hat. Oh, der Mann von der einen Physikerin ist bei der Navy. Der wird jetzt der leitende Operator bei dem Überfall auf das Schiff. Und auch der Typ, der dann am Ende noch der Wallfacer wird, auch random. Die Serie ist sich bewusst darüber, dass es total random ist. Sie spricht es ja bewusst an, so, ja, keiner weiß, warum du gewählt wurdest.
Das wird ja damit erklärt, dass offensichtlich diese Aliens einen Anschlag auf ihn haben. Das heißt, er wird noch irgendwie, hat irgendwas, was von Relevanz ist.
Aber es stützt, glaube ich, trotzdem meine Argumentation zu sagen, es ist so beliebig und konstruiert, wie dann wirklich jeder aus dieser Clique.
Ja, okay, was diese spezifische Clique betrifft.
Zusammenhang eingreift und eine aktive Rolle einnimmt.
dann macht die Serie ja auch wieder sehr viele große Versprechungen für die Zukunft. Ne? Dann wird ja gesagt, so nochmal gegen Ende, ja, wir haben einen Plan, eine Position in unserem Plan für dich, lieber Thomas Wade, also der Geheimdienstchef da. Ne? Du wirst noch was ganz Wichtiges haben, und das ist ja auch so ein bisschen eine Krankheit, an der Serien leiden, an der auch so Game of Thrones so ein bisschen gelitten hat, dass sie sehr viele Versprechungen, Andeutungen macht und am Ende die Payoffs zuweilen dürftig waren. Und ja, ich hoffe mal, dass das einfach diesmal etwas runder gelöst wird, falls denn überhaupt eine zweite Staffel kommt, weil das ist ja bei Netflix-Serien auch immer so ein bisschen das Problem, dass die einfach mal dir nichts abgesetzt werden können.
Ja, bevor wir darüber sprechen, ob wir denn trotzdem weiterschauen würden, hätte ich noch drei Punkte. Und zwar zum einen, Moment, ich habe die anderen schon wieder vergessen. Ein Punkt auf jeden Fall, der mir aufgefallen ist und der mich extrem auf die Palme gebracht hat. Ab Folge 2 wird das Intro ist nur noch 2 oder 3 Sekunden lang. Und ich muss mir jedes Mal im Abspann lesen, dass Ramin Djawadi die Musik für diese Serie macht. Und sie haben ja sogar ein volles Intro. Und es gibt auf Netflix die Funktion, das einfach zu skippen. Und mich als Liebhaber, der Intros immer gerne laufen lässt.
Ah, okay, dann bist du herzlich willkommen in unserer Folge, wo wir mal über die Evolution von Serienintros sprechen und wie sie sich im Wandel des Streamings
hat. Bin ich gerne wieder dabei, weil das hat mich so wütend gemacht. Und es ist vielleicht nicht das großartigste Intro, auch dass die Musik von Djawadi, die bleibt vielleicht der von Game of Thrones hinterher und von Westworld fand ich auch fantastisch. Aber ich fand trotzdem, du hast ein Piano-Theme von Djawadi, das trotzdem irgendwie so, ich fand, das hat schon wieder diesen, also du merkst auch, dass es von Djawadi ist, finde ich. Und das hat mir gefehlt, das hat mich auf die Palme gebracht, ist ein Detail. Ich wollte es nur noch mal loswerden. Und ja, die anderen Sachen habe ich gerade schon wieder vergessen. Na super. Naja, vielleicht komme ich noch drauf.
Könnt ihr dann in den Kommentaren zu dieser Folge nachlesen. Yannick wird es dann da runterschreiben. Nein, ich habe tatsächlich nichts mehr zu sagen zur ganzen Sache. Also, um deine Frage zu beantworten, ich werde das Ding auf jeden Fall weitergucken, auch wenn ich mir jetzt noch die Hörbücher oder die Hörspiele noch geben werde. Aber ich bin jetzt einfach gehuckt und natürlich auch die zweite Hälfte in diesem Haushalt will gerne wissen, wie das überhaupt weitergeht. Und es sieht ja wohl danach aus, dass das, wenn sie jetzt dem Stoff halbwegs treu bleiben, maximal 2 Staffeln noch bekommt. Und damit wäre ich auch ganz glücklich, das müssen sie nicht wieder auf 6, 7, 8 Staffeln strecken.
Ja, gut, jetzt ist es ist auch, glaube ich, gar nicht mehr möglich, dass sie es so weit strecken. Ich hätte, glaube ich, wenn es von vornherein das Konzept gewesen wäre, ich hätte es, glaube ich, gerne, wenn es so gut gemacht ist und ein guter Aufbau stattfindet, über 6, 7 Staffeln gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es dann nach der zweiten Staffel schon vorbei ist, wenn sie jetzt schon irgendwie Teile aus dem zweiten und dritten Buch filmt haben. Ich glaube, spätestens nach der dritten, wenn sie nicht selber noch was hinzudichten, dürfte dann auch Schluss sein. Und ja, ich werde jetzt, glaube ich, erstmal weiterlesen, weil das Buch hat es mir auf jeden Fall angetan. Und ich werde mir dementsprechend auch die Serie weiter anschauen, weil ja, am Endeffekt, es ist ja schon spannend, dann mit anzuschauen, wie die Serie thematisiert, wie eine Menschheit damit umgeht, dass ihnen gerade Aliens eben den Krieg erklärt haben, aber es sind noch 400 Jahre hin. Es ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Metapher vielleicht auch für Klimawandel, so wir wissen, in ein paar, weiß nicht, vielleicht sind es nicht mal mehr hunderte Jahre, aber die Zukunft wird uns einholen.
Es ist eine super starke Metapher für den Klimawandel, einfach weil es halt für die Menschen, die in der Gegenwart leben, ein abstraktes Problem ist, von dem sie noch nicht betroffen sind. Genau. Aber die kommenden Generationen, die werden halt davon betroffen sein. Und jetzt muss man sich moralisch dazu positionieren, wie geht man damit um und wie handelt man? Handelt man überhaupt oder wie die eine Figur ist eben das scheißegal?
Und die Ironie ist, der Klimawandel, der ist menschengemacht. Und es findet einfach nach wie vor nicht genügend Mobilisierung dagegen statt. Und die Serie zeigt uns aber, okay, wenn auf einmal von außerhalb irgendwas passiert, dann kann sich die Menschheit aufraffen und zusammenschließen und an Lösungen arbeiten. Und das ist ja auch so ein bisschen die Ironie des Buches und die dann auch nochmal so ein bisschen das Wesen der Menschen charakterisiert. Und ich fand das einfach einen schönen Kommentar. Ich werde auch wieder weiterschauen. mal sehen, ob sich dann die späteren Staffeln auch wieder als Besprechung hier bei euch dann überhaupt anbieten und so viel hergeben.
Wir werden mal schauen. Wir werden mal schauen. Und bis dahin haben wir noch ganz viele andere Sachen für euch im Gepäck. Darüber auf dem Laufenden bleiben könnt ihr bei Instagram, bei kinotagesstätte.com, bei Twitter. Und jetzt bin ich einfach ins Outro gegangen. Ich hoffe mal, Yannick hatte nicht noch irgendwas großartig zu sagen.
Ja, mir ist wieder eingefallen, eine Sache, die ich nur sagen wollte. Benedict Wong fand ich hervorragend und ich hätte ihm ewig dabei zuhören können, wenn er spricht. Den habe ich vorher so noch nie wahrgenommen, außer halt natürlich bei Guardians, Strange.
Dr. Strange. Ja.
Aber ihn fand ich so toll. Aber weiter zum Outro.
Ja, noch ein paar positive Worte zum Schluss. Nochmal vielen Dank an dich, Yannick, dass du dir die Serie angeschaut hast, das Buch durchgeprügelt hast und hiermit mit dabei warst.
Ich danke für die Einladung und ich bezeichne euch alle als Ungeziefer und bin eigentlich nur eine KI.
Ja, Bug, Ungeziefer oder Fehler? Das ist so ein bisschen die Frage.
Genau.
Im Englischen geht da mehr. Gut, wir sind raus. Habt eine schöne Woche. Habt viel Spaß mit der ersten oder später irgendwann mal, wenn es die gibt, zweiten Staffel von Three Body Problem. Bis dahin. Ciao, ciao.
Auf Wiedersehen.